Klar, der Kühlschrank, der muss voll sein. Also ich finde, Colani, ein bekannter Designer, der hat mal gesagt, am Anfang der Kunst muss man sich prostituieren, da sind wir alle Prostituierte, aber irgendwann, wenn die Auftragslage gut ist, muss man auswählen.
Wie vereinbart man Kunst und Kommerz, ohne zum Sellout zu werden? Über dieses Dilemma habe ich mit Produzent und Regisseur Benedikt Ditko gesprochen. Ich bin euer Host Axel Rothe, Kameramann und Kolorist. Und ihr hört Kinepresso. Ein Podcast, der Professionelle aus allen Departments der Filmbranche zu Wort kommen lässt. Wir sprechen über innere Beweggründe, Strategien und wozu wir eigentlich Filme machen. Hallo Benedikt, willkommen zum Podcast. Danke, dass du dich mit mir hingesetzt hast. Vielleicht erstmal kannst du dich den Zuhörern vorstellen und erzählen, wer du bist, wo du herkommst, was du machst und was so deine Lebensbahn war bis jetzt.
Ja, erstmal herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast hier, Axel. Mein Name ist Benedikt Ditko, wie du schon gesagt hast. Ich bin Filmemacher aus Leipzig. Ich habe eine Produktionsfirma mit meinem Partner Michael Werner, also wie heißt das? Ditko Werner Filmproduktion, ganz kreativ nach unserem Nachnamen. Und wir kennen uns schon seit dem Studium und haben uns schon während des Studiums gegründet, damals an der Technischen Universität in Ilmenau. Und ja, haben dann von Studentenprojekten, von Spielfilmprojekten, wir haben einen 90-minütigen Spielfilm damals gemacht. Ich als Regisseur, mein Kollege als Produzent, und das hat sich dann wirklich so entwickelt. Und da haben wir so die ersten Projekte aus der Wirtschaft bekommen. Also wirklich wie die Jungfrau zum Kind. Also das war nie unsere Absicht, aber das hat sich dann halt so ergeben. Und irgendwann musste man das abrechnen und dann war dann klar, dass wir eine Körperschaft gründen mussten. Und so hat sich das dann gegründet. Und glücklicherweise hat sich das sehr gut verselbstständigt. Also der erste Film ist gut angekommen. Dadurch haben wir neue Kontakte erhalten und Anfragen gekriegt. Und das war halt ein guter Rahmen, in dem man sich da ausprobieren kann. Man ist abgesichert, entweder man bekommt BAföG oder man wird von den Eltern unterstützt. Und die Fallhöhe ist da nicht so groß zum selbstständig machen. Das haben wir gemacht und das haben wir dann professionalisiert. Mein Kollege hat dann sein erstes Kind bekommen. Ich habe noch als Dozent für Medienproduktion gelehrt an der Hochschule und dann war die Frage Promotion oder Selbstständigkeit und dann habe ich mich für die Selbstständigkeit entschieden und seit 2015 produzieren wir hier Filme, Werbefilme hauptsächlich in Leipzig.
Und warum habt ihr euch für Leipzig entschieden? Ihr habt ja in Ilmenau studiert, beide, oh, richtig?
Ja.
Genau. Du und Michael, ihr habt, wenn ich das richtig gesehen habe, auch bei der Impressions Filmproduktion, ich will nur kurz darauf einen zurückgehen, ja. Das war eine studentische Filmproduktionsfirma von Studenten der TU Ilmenau. Vielleicht kannst du dich, bevor wir uns mit der Frage Leipzig beschäftigen, noch kurz darauf eingehen, was das war.
Ja, diese Impressions, das, also Ilmenau hat 35.000 Einwohner, da gibt es 4 Studentenclubs. Und das gibt's da nicht viel. Aber was ganz toll ist, also was ich auch woanders selten irgendwie so gespürt habe, ist so die ehrenamtliche Energie, die die Studenten mitbringen. Also da werden Projekte gestemmt, die sind unglaublich. Das sind dieses Impressions ist halt eine Sache davon. Also es wurde diese studentische Filmproduktion wurde gegründet, damit jedes Jahr ein Langspielfilmprojekt realisiert wird, also vom Drehbuch bis zur Premiere innerhalb eines Jahres. Und das ist halt unglaublich. Und da sind dann nachher auch bis zu 80, 100 Studenten involviert in den verschiedenen Bereichen. Und ja, man könnte sagen, das war meine Filmschule. Also ich habe vorher ja schon als Redakteur beim Fernsehen gearbeitet oder beim offenen Kanal ganz früher. Aber das war halt wirklich im großen Team arbeiten, kollaborieren, eine Idee entwickeln, auch Leute überzeugen von Ideen und ja, da lernt man ganz viel, also da habe ich ganz viel gelernt, genau. Und das wird von Studenten, wird das geleitet und jedes Jahr nach der Premiere wird das dann übergeben und dann kommt das nächste Team und setzt dann eine neue Idee um.
Ja. Das ist ja verrückt, das ist ja im Prinzip wie TU Ilmenaus eigene Filmhochschule. Gibt es da auch Dozenten, die reinkommen und helfen oder ist es komplett im Prinzip die Alumnis helfen denen, die danach kommen?
Also idealerweise ist es so organisiert, dass die, dass die Studenten öfters mal so zwei Filme mitmachen. Einmal in so einer assistierenden Rolle und dann haben sie so viel Erfahrung gesammelt, dass sie in dem nächsten Film dann eine leitende Rolle nehmen können und dann wieder Studenten anleiten. Natürlich wird sich da auch, also ich habe mir damals, das war für mich ganz klar, wir brauchen da Hilfe, wir sind keine ausgebildeten Dramaturgen und habe mir damals Detlef Mohr, das war ein Dozent bei uns an der Uni und er ist Chefregisseur des MDRs AD. Und ja, der hat uns da unterstützt, mit dem haben wir das Drehbuch dann ausgearbeitet und wir hatten halt an den unterschiedlichsten Punkten hatten wir Unterstützung, aber es war jetzt kein Dozent, der uns da durchgeführt hat als Produzent oder sowas. Also die Unterstützung, die wir erfahren haben, die haben wir uns auch selber gesucht. Und ich glaube, das war auch wichtig, dass man sich diese Unterstützung sucht, damit man so eine Art Mentor oder nochmal jemanden vom Fach hat, der über jedem Zweifel erhaben ist. So, also die Studenten, das hat alles gut funktioniert, aber manchmal gibt es ja Reibereien, ist das richtig oder jenes richtig und manchmal kommt man da nicht weiter und da ist es mal ganz, ganz heilend, wenn da jemand ist, der wirklich aus dem Bereich kommt und eine gute Reputation hat und dir auch wirklich helfen kann und sagen kann, so ganz einfach, so wo liegt denn die Tragik des Charakters? So, und da muss man wirklich sich selbst reflektieren, dass man nicht in die falsche Richtung gedriftet ist und ja, das war schon sehr hilfreich letztendlich.
Und wie bist du an ihn angetreten, an diesen Detlef Mohr?
Detlef Mohr.
Mohr, schön.
Ja,
Mohr.
Genau. Ja, also der war, wie gesagt, den kannte ich aus Seminaren, aus der Hochschule. Mhm. Und dann haben wir ihn dann einfach gefragt, Herr Mohr, ob er Lust hätte, uns da zu unterstützen. Und letztendlich ist er auch noch, weil wir keine Darsteller gefunden hatten, es gab da so eine Professorenrolle und dann ist er letztendlich auch noch gecastet worden als Professor. Hatte da auch mit einer der Hauptrollen, was ja ganz lustig war. Ja, und so ist man einfach zu ihm hingegangen. Oder wir haben auch, ich wusste auch, dass man eine Farbkorrektur machen muss. Wir haben damals noch auf Mini-DV aufgenommen und hatten so eine alte EB-Mühle. Das war noch vor HD-Zeiten. Also gerade war HD am Kommen, aber es gab es an der Hochschule noch nicht. Und wir hatten von JVC so eine HD-Mühle. Die hatten sie uns auch eine Zeit zur Verfügung gestellt, aber sie konnten nicht gewährleisten, dass wir den ganzen Drehzeitraum diese Kamera haben. Und deshalb sind wir da nochmal eine Nummer sicher gegangen und haben den bewährten Mini-DV-Workflow umgesetzt. Also da haben wir ein PAL-Signal und weil wir natürlich den cineastischen Look haben wollen, haben wir das noch geletterboxt. Kannst dir ja vorstellen, was das für eine Auflösung war. Und nachher haben wir
100
das,
mal 100 wahrscheinlich.
Ungefähr. Naja, ein bisschen mehr war es schon, aber wir haben es nachher im Audimax auf der großen Leinwand über Betacam als Master und also das war schon interessant und da haben wir immer die geschwärzt, also wir haben die Mini-DVs haben wir immer geschwärzt, dann haben wir die genutzt und die wurden dann nach jedem Drehtag ins Rechenzentrum, da hatten wir so einen Schnittpool gehabt und da hat dann die Schnittabteilung dann die Kopierer vom Tag bekommen, also da war schon ausgeklügelter Workflow war da.
Ich wollte gerade sagen, das klingt schon so, wie Ari das eigentlich auch macht. Also so hochprofessionell mit Dailies und ja. Mit Mastern und schön
höchst professionell.
Erstmal eincapturen und so ein
ja.
Kram.
Ja, also es hat wirklich gut funktioniert. Also deshalb meine ich auch, dass Filme machen wirklich durchs Filme machen am besten angeeignet werden kann. Du machst, also ich finde, Film hat viel mit Machen zu tun. Also man muss Sachen umsetzen wollen, man muss da diese intrinsische Motivation haben, weil sonst steht man da einfach vor einem Riesenberg an Aufgaben. Und ich glaube, da braucht es eine gesunde Naivität, 90 Minuten innerhalb eines Jahres umzusetzen. Und da hat man auch wirklich viel gelernt und auch aus Fehlern gelernt. Und es gab auch Probedrehs im Vorhinein, wo man sich mal ausprobiert hat, wo man mit dem Team zusammengearbeitet hat. Und da hat sich dann schon herausgestellt, wer dann für die Kamera dann geeignet ist und wäre vielleicht doch lieber der Assistent oder ja, also da wurden die Rollen schnell gefunden.
Das ist echt cool. Also du hast schon sozusagen eine Art, wie wir festgestellt haben, gerade eine Art inoffizielle Filmhochschule durchlebt, 90 Minuten Film in einem Jahr. Hast du zwei Filme mitgemacht oder einen?
Nee, ich habe einen nur gemacht.
Einen nur also, gemacht, als Regisseur.
Genau.
Also direkt, zack, oben eingestiegen.
Ja, genau.
Die harte Tour mit dem gemacht.
Ja.
War das für dich irgendwie, war das für dich ein Calling? Also hast du gesagt, Regie, das ist mein Ding, ich kann mich als Regieassistent zum Beispiel oder als Kameramann gar nicht sehen?
Ja, also ich habe auch teilweise Kamera gemacht, aber ich habe mich, bevor ich da an die Hochschule gegangen bin, war ich ja beim Fernsehen und habe ich gedacht, ach, das finde ich ganz, ganz interessant, mit den Bewegtbildern so Geschichten erzählen. Und wusste aber, dass ich beim Fernsehen nicht alt werde, dass es mir dann doch zu wenig Geschichten erzählen ist und Gedankenwelten aufmachen und Visionen darstellen, visuelle Visionen. Und da habe ich schon gewusst, ich kannte mich ja auch nicht aus, ich komme nicht aus einer künstlerischen Familie, bei mir aus dem Freundeskreis ist keiner Kameramann oder in dem Filmbusiness. Das war es damals nicht. Damals das höchste der Gefühle, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ist Maschinenbauingenieur. Und ja, also deshalb bin ich da wirklich ganz jungfräulich und unvoreingenommen reingekommen. Also es war auch relativ utopisch für mich, weil es so weit weg war, Filmregisseur zu werden oder irgendwas mit Film zu machen. Und das hat sich aber Gott sei Dank durch die TU Ilmenau, die hat halt diese Möglichkeit gegeben, obwohl es keine Filmhochschule ist. Denke ich mal, gehen viele dahin, die da das Interesse haben, aber dann halt nicht ihre Erwartung erfüllt bekommen durch den Lehrplan. Mhm. Also es gibt natürlich ein paar Mediengeschichte und sowas. Es gibt da ein paar Kurse, die man belegen kann, aber es ist keine Filmhochschule.
Aber was war der Studiengang, den du studiert hast?
Angewandte Medien- und Kommunikationswissenschaft.
Ja. Das hat ja erstmal mit Filmen nicht sonderlich viel zu tun.
Nee, gar nichts. Nee. Gar nichts.
Mhm. Aber warum hat TU Ilmenau so ein lebendiges Filmleben? Also ich meine, du hast ja auch dieses Filmleben-Festival in Ilmenau mitgegründet, was jetzt auch eine Institution geworden ist. Ich meine, für eine Hochschule, die eigentlich nichts mit Film zu tun hat, hat sie ja relativ viel Film, so im Mitteldeutschland.
Ja, also auf jeden Fall. Und das ist alles nur auf Initiative von Studenten entstanden. Ich kann es ja auch gar nicht sagen, warum da so viel. Ich glaube, das Medium Film hat einfach so eine Magie. Also für mich hat es noch immer eine Magie, wenn ich irgendwie die großen Produktionen im Vorspann sehe, wenn die Jingles laufen, ja, das finde ich einfach grandios. Und diese Filmwelt, da wollte ich irgendwie Teil von werden und wollte selber Ideen, die man hat, visualisieren. Also ich denke mal, ich habe mir selber ein Talent zugesprochen und habe dann versucht, dass ich das auch irgendwie beweisen kann. Und das konnte ich da und diese Institution, die gibt es da schon seit Jahren, diesen Bergfestfilm gibt es seit Jahren, dieses Filmfestival, das Filmleben-Festival, der Michael, der war auch da an der Gründung beteiligt und ein guter Freund von mir, der Dominik Calzone, wir haben das zu dritt gemacht, der hat in Italien studiert und hat da an der Cinecittà in Rom Film studiert und mit dem habe ich mich immer ausgetauscht, weil er auch so ein Cineast war und hat auch diesen Bergfestfilm 2 Jahre später nach mir gemacht und hat mich dann immer gefragt und so als Ratgeber habe ich ihn dann kennengelernt und wir haben dann auch dieses Filmfestival, wir haben gesagt, wenn keiner nach Ilmenau kommen will, dann müssen wir da irgendwas ändern, damit wir da diese Filmkultur beleben können und dass wir auch den Menschen, auch den ganz normalen Leuten einfach dieses Medium näher bringen. Und da haben wir uns ja dieses Konzept ausgedacht, dass themenspezifisch, genrespezifisch, dass das eine Eventveranstaltung wird. So haben wir dann Dokumentarfilme in alten Bahnwaggons gezeigt oder haben Genre Fiktion in der gotischen Kirche. Und das sind natürlich tolle Location, die den Inhalt auch noch, ich sag, auf eine andere Weise vermitteln. Und es ist immer ausverkauft. Dieses Jahr waren es mehrere tausend Einreichungen international, eine super Auswahl von Filmen aus der ganzen Welt und ja, ich bin froh, dass sich das jetzt zum vierten Mal jährt. Das findet ja alle 2 Jahre statt. Ja, und ich glaube, das ist halt auch so das Geheimnis von Ilmenau, das sind die Studenten und die Ideen und die Möglichkeiten, die die Stadt und die Uni den Studenten gibt. Also wir haben da ja die Beamer aus dem Audimax abgebaut, damit wir das bespielen konnten, damit wir die Filme zeigen konnten. Und da erfährst du einfach eine breite Unterstützung. Ja. Und ich glaube, das ist so eine Gemengelage, die dann dazu führt, dass da ja so Medien gefördert werden.
Das ist echt total spannend, dass diese, also das ist auch wirklich viel auch von der von da oben ausgeht, von der Uni, das ist ja auch ermöglicht, weil es kann ja nicht nur von den Studenten ausgehen. Ich war ja selber studiert an der TU Dresden und wir haben halt da auch unser Radio gehabt, wo ich bei Campus Radio Dresden, wo ich aktiv war. Und wir haben halt, es war sehr einsam, sagen wir es mal so. Nicht einsam, weil wir waren schon viele, aber wir wurden halt nicht, haben nichts bekommen an Unterstützung von der Uni. Das macht viel, glaube ich, aus, wenn die Uni dann sagt, ja, hier, nimm die Beamer oder mach das oder hier. Wir auch einfach nur Medienwirksamkeit wahrscheinlich auch so, das mit zu unterstützen und das auch dann mit auf die Fahne zu schreiben, zu sagen, wir machen das mit und das ist Teil unserer Identität, dass wir diese Filmkultur irgendwie haben.
Ja. Ja, du musst einen langen Atem auch haben, trotz alledem. Also du wirst zwar unterstützt, aber du musst auch hartnäckig sein. Also das, was ich in meiner ganzen Karriere bis jetzt feststellen muss, ist Hartnäckigkeit, das zahlt sich einfach aus. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und das war bei diesem ganzen Projekt war es auch so. Also die Naivität, die du bewahren musst, stand da, hatte, glaube ich, eine ganz große Rolle, weil hätte ich vorher gewusst, was das für ein Aufwand ist, so ein Festival zu organisieren, hätte ich da wahrscheinlich, glaube ich, ja, hätte ich das, glaube ich, nicht gemacht. Aber so ist es dann einfach gewachsen und es wurde dann auch umgesetzt. Und ja, Naivität und Durchhaltevermögen, das brauchtest du da auch.
Aber es ist ja generell so, wenn man Filmprojekte macht, so meine Filmprojekte, die ich so persönlich mache, sind auch meistens so, ja, wir machen nur diese eine kleine Sache und dann so nach 2 Wochen später bist du schon so bei einem riesen Monsterprojekt und bist dann einfach mittendrin und jetzt musst du es einfach durchziehen, weil du kannst ja gar nicht mehr anders. Und ich glaube, das ist ja ist wahrscheinlich immer irgendwie so ein Teil des Prozesses, irgendwie sich halt da nicht zu sehr mit den zukünftigen Aufgaben so festzuhalten.
Ja. Ich glaube, mit den Jahren kriegt man da so ein Gefühl für, wie groß die Projekte dann wirklich sind. Also das ist dann wirklich die Erfahrung und man kann es dann besser einschätzen. Aber wenn man sich weiterentwickeln möchte, muss man immer diese Projekte suchen, die man nicht kalkulieren kann. Die irgendwas Neues bieten, irgendwas Unerwartetes. Und das hält, also ich mache es ja, versuche es jedes Jahr zu machen, dass ich ein nicht kommerzielles Projekt mache. Letztes Jahr waren wir, kennst du ja das Amavido-Projekt, da waren wir in Italien 10 Tage und haben dann nur für Kostologie da gedreht und ich finde das wichtig, also dass man sowas noch macht oder dass man auch, wenn man unterstützen kann, wie jetzt euren Kurzfilm, dass man da, wenn man da Ressourcen hat, dass man die irgendwie dann auch dann geben kann, wie eine Kamera oder wie ein Licht oder sowas. Ja, und das muss man sich bewahren. Und auch wenn man nicht weiß, wie es ausgeht, sollte man das machen. Ja. Also jetzt hier Amavido mache ich ja jetzt auch eine Dokumentation raus. Und das ist ja nicht als Dokumentation geplant, aber die Bilder, die sind halt so beeindruckend und die Orte, die wir da aufgesucht haben, die haben mich nachhaltig geprägt, sodass ich da oft dran denken muss und ich jetzt zu schade finde, dass da einfach nur eine 2 Minuten Werbeversion raus entstanden ist. Und da weiß ich auch noch nicht genau, wo das hingeht. Also das wird auch spannend, wie sich das entwickelt. Aber man muss auch viele Sachen, finde ich, in unserem Bereich sich auch entwickeln lassen. Klar, wenn wir Werbung machen, dann ist es relativ strikt, der Rahmen, in dem man sich bewegen kann. Also man hat Deadlines, man muss ja Kundenwünsche erfüllen. Aber wenn man diese freien Projekte hat, die man mit Freunden und Kollegen und Weggefährten umsetzt, da kann man sich auch schon mal treiben lassen und mal schauen, wo das hinführt. Und oftmals sind das ganz tolle neue Orte, die man sich am Anfang hätte nicht ausmalen können, weil sich das da irgendwie durch die Kollaboration entwickelt hat.
Das ist ja vielleicht ein spannendes Thema, wo man sich noch ein bisschen mehr reinhängen können, und zwar dieses Kunst versus Kommerz. Du bist ja, sag mal, von den ständischen Projekten ist ja schon ein bisschen ideal, ist ja sehr viel Idealismus auch mit drin. So.
Ja, ausschließlich.
Eigentlich ausschließlich Idealismus, da ist ja nichts an kein Geld. Und jetzt bist du ja mittlerweile in Leipzig, hast da deine Produktionsfirma mit Michael Werner zusammen. Und das ist natürlich, da hat man Fixkosten, da muss man halt irgendwie über die Runden kommen, hat vielleicht eine Familie oder einen Hund und der muss auch gefüttert werden. Wie ist es für dich so? Du hast ja schon erzählt, du machst ja dieses Hast du dieses Projekt gemacht oder machst auch mehrere Projekte? Wie ist es für dich, diese Vereinigung von Kunst und Kommerz? Also wie schaffst du das, diese Balance zu halten, dass du nicht, gerade als Regisseur, ich glaube, es ist noch schwieriger als Regisseur, als jetzt zum Beispiel als Kameramann, wo meine Arbeit sich jetzt, ob ich nun, also für mich natürlich schon wichtig ist, der Inhalt irgendwie spannend ist und ich das inszenieren darf, aber mit inszenieren darf, aber ich glaube, als Regisseur ist noch, tut das noch mehr weh, wenn es wirklich nur abdrehen oder so abfrühstücken ist.
Ja, also klar, der Kühlschrank, der muss voll sein. Also, und da muss man, also der, ich finde Kulani, dieser Designer, ein bekannter Designer, der hat mal gesagt, am Anfang der Kunst muss man sich prostituieren, da sind wir alle Prostituierte, aber irgendwann, wenn die Aufträge, wenn die Auftragslage gut ist, muss man auswählen. Und dann darf man sich nicht mehr prostituieren. Und ich weiß noch nicht, ob ich jetzt an dem Punkt angelangt bin, aber man sucht sich ja dann schon die Projekte aus, wenn man sich denn leisten kann. Und ich denke, dass wir auch dass ich eine gewisse Art habe, mit der ich Geschichten erzählen möchte, und ich finde halt auch in jeder Sache liegt irgendwo eine Geschichte. Man muss sie nur finden, ob es jetzt eine Glasflasche ist oder ein Waschbecken oder ein Auto. Irgendwo gibt es da noch einen tieferen Kern, den man finden muss und den man dann aber auch erzählen kann. Und wir haben ja auch wieder für die TU Ilmenau haben wir ja auch einen Werbefilm gemacht, mit dem wir ja auch in Cannes gewonnen haben, in dem Bereich Imagefilm. Und das war ja auch so ein Projekt, wo uns dann sehr viel Freiheiten gewährt wurden und wir das einen Monat lang das Konzept entwickeln konnten. Und das hat man selten, dass man so viel Vertrauen ausgesprochen bekommt, dass jemand sagt, ich finde, eure Arbeit finde ich toll, eure Arbeit, die finde ich inspirierend. Könnt ihr euch vorstellen, für mich auch zu arbeiten und für die Uni dann auch so einen Film zu machen. Und da wurde uns dann halt einfach die Freiheit gewährt, dass man sich da wirklich mit beschäftigt. Und ich finde, diese Zeit, sich mit Sachen wirklich zu beschäftigen, die gibt es oft nicht in diesem Werbebereich. Das muss relativ schnell gehen. Man hat dann eine Agentur zwischen, das Konzept, das steht schon. Und das ist nicht die Art, wie wir gerne arbeiten. Also wir wollen uns da wirklich mit beschäftigen und versuchen, diesen einen Punkt zu finden, den man da extrahieren kann und dem der Mensch auch, womit der irgendwas anfangen kann und was dem Mensch auch irgendwas gibt. Sei es jetzt Streben nach Wissen, ja, die Evolution von Wissen oder was ist das Weltraum, wer bin ich? Die Relation von Menschsein und Gott im weitesten Sinne. Das war ja dann der Ansatz, den wir dann gefunden haben, nachdem wir uns damit wirklich beschäftigt haben. Und ich glaube, das gibt es bei jeder Sache, für die man Filme machen kann. Und das Problem ist bloß, dass diese Zeit meistens nicht da ist, diese Sache zu finden, weil es nicht so offensichtlich. Und ja, da hat man manchmal das Problem, dass das Produkt fertig werden muss und dann gibt's natürlich Sachen, die funktionieren, die sich bewährt haben über die Zeit, sind es epische Einstellungen, sind es tolle Bilder, tolle Musik, die auch eine Wirkung haben, aber jetzt ja nicht künstlerisch besonders wertvoll sind. Da muss man auch immer vorsichtig sein. Ich finde auch tolle Werbung, toll geschossene Werbung ist auch was Feines, visuell sehr Ansprechendes. Aber ich glaube mittlerweile, es gibt so viele Leute, die wirklich tolle Sachen produzieren, die visuell herausragend sind. Also es liegt da nicht am Handwerk. Ich finde, es ist immer die Geschichte. Also es hört sich immer doof an, weil ich habe auch lange immer gedacht, was meinen die Leute denn damit? Ne? Die Geschichte, die muss stimmen. Und je länger ich in diesem Bereich arbeite, muss ich den Leuten einfach zustimmen, dass die Geschichte das Schwierigste am ganzen Prozess ist. Alles, was danach kommt, ist auch nicht einfach. Aber wenn du eine schlechte Geschichte hast, kannst du auch die tollsten Bilder schießen. Es wirkt einfach nicht. Der Zuschauer, du hast mit dem dann keinen Vertrag. Du musst den Zuschauer einen Punkt geben, den er sich wieder sieht und mit dem er sich identifizieren kann. Und ich glaube, dann hast du die Grundlage für einen tollen Film. das kann ein Werbefilm sein, das kann ein Kurzfilm sein, das kann ein Langspielfilm. Ich finde immer diese kleine Geschichte, die muss da irgendwie drin liegen. Und jetzt long story short. Es ist immer die Frage zwischen Kunst und Kommerz, aber da muss man auch, glaube ich, abstrahieren, vor allem wenn man eine Firma hat und wenn man auch mit Leuten arbeitet, die man auch bezahlen muss und die man auch rechtzeitig bezahlen muss und auch fair bezahlen will, da muss man da einfach auch aus der Rolle des Regisseurs auch ein bisschen zurücktreten. Das ist ja, finde ich, ganz oft das Problem, wenn man selber künstlerisch tätig ist und eine eigene Firma hat, dass man immer so ein Hybrid ist. Ja, ich bin ja so ein Hybrid zwischen Regisseur und Produzent, deshalb sage ich auch immer, ich bin eher so ein Filmemacher. Ich habe ja auch mal lange Zeit Kamera gemacht und ja, also da muss man immer ein bisschen differenzieren. Aber klar, wenn ich jetzt als Regisseur meine Projekte habe, ich habe ja auch die eigene Projekte, die ich umsetze, wie ein Spielfilmprojekt, und das ist natürlich dann eine ganz andere Sache. Ja, also da überlegt man lange und das trägt man mit sich auch schwanger und das ist dann wirklich wie so ein Baby. Und manchmal bei Werbung kann man da auch abstrahieren und einfach einen guten Job machen und hat da nicht so große Emotionen dazu.
Ich würde ganz gerne auf den Punkt zurückgehen, ganz am Anfang von deiner Ausführung. Du hast ein Zitat gewählt, wo jemand sagt, man muss sich prostituieren am Anfang, wenn man in Kunst reingehen will, und später darf man auswählen. Ist es aus deiner Sicht so, dass, also Regisseur ist ja, könnte man ja sagen, oder vielleicht würdest du mir da zustimmen, dass es eine Marke ist in dem Sinne? Also, oder man will versuchen, irgendwie eine Marke zu sein. Wenn man sich jetzt prostituiert am Anfang und da sozusagen einfach wie alles macht für Geld und für irgendwie Kunst, für Kommerz, dann schützt man diese Marke ja nicht so richtig. Oder wie ist sozusagen deine Ansicht sozusagen, das ja auch im jetzt nicht nur im künstlerischen, sondern auch im Werbebereich zu sagen, der Regisseur ist eine Marke, die man schützen müsste?
Ja, also er hat natürlich sehr viel Einfluss auf das Produkt, aber als Marke, also ich sehe das ja immer als Gemeinschaftsprojekt, so ein Film. Und ich finde, der Regisseur ist, in meinen Augen, ist das ein sehr, sehr guter künstlerischer Manager, der im Idealfall seine, um jetzt auf Kollaboration zu sprechen zu kommen, seine Unterstützung, die er erfährt, sei es ein Kameramann, sei es ein Production Designer, sei es Drehbuchautor oder jetzt im Werbebereich ein Creative Director, der da einfach sich die Leute ihre Arbeit machen lässt und sich das Beste für seine Idee heraussucht. Natürlich muss der eine Vision haben, der muss wissen, wo das hingeht, aber er ist super abhängig von den Leuten, mit denen er arbeitet. Also, und da weiß ich nicht, ob er so als Person, also ich würde den Regisseur da nicht so überaus wichtig machen im Vergleich zu den anderen. Der ist wichtig, ohne Frage. Du brauchst ihn, denn der muss wissen, wann er Sachen laufen lassen kann, um was Besseres entstehen zu lassen. Aber muss dann auch wissen, okay, jetzt müssen wir einen Gang zurückschalten, damit noch unser Ziel erreicht wird, was wir uns vorgesehen haben. Und ihn als Marke, ja klar, es gibt bestimmt Leute, die gewisse Handschrift haben, bei der man dann sagt, ja, ich möchte, dass es genauso ist. Ich möchte das ja auch, dass wir eine Handschrift haben und eine Marke und die Leute zu uns kommen, wie bei der TU. Wir wollen, dass ihr einen Film für uns macht, weil eure Art des Filmmachen uns gefällt. Ja, man arbeitet ja auch dann immer mit den ähnlichen Leuten zusammen. Ne? Also man sucht sich auch sein Team aus, das hat sich dann irgendwann gefunden und man muss sich ja auch finden. Also ich glaube, jemand, der das erste Mal einen Film macht, der hat doch die Filmsprache zu finden, ist, glaube ich, eine Lebensaufgabe letztendlich. Ich glaube, das wird zu weit gehen aus meiner Perspektive, dass der Regisseur eine Marke ist.
Was lustig, habe ich die Frage geschrieben hat, habe ich mir schon so grob gedacht, dass du da so humble sein wirst. Ich kenne andere Regisseure, die definitiv das eher noch unterschreiben würden, dass der Regisseur eine Marke ist. Und das passt zu dem, wie ich dich kennengelernt habe. Wir hatten uns, glaube ich, wir saßen irgendwann mal in der Bar und haben uns unterhalten und wir kannten uns, glaube ich, noch nicht so ganz. Wir haben, glaube ich, zusammen irgendein Projekt gemacht. Also wir hatten letztes Jahr irgendwann ein erstes Projekt gemacht und du hattest irgendwann so beim Nebensatz erwähnt, dass Porsche so irgendwie einer eurer größten Kunden ist. Und ich dachte so, das ist ja eigentlich doch sowas, was man ja eher so, was jeder einfach irgendwie so, wenn man sich vorstellt, so was machst du, ja, ich mache halt Werbung für die. Das war bei dir nie so. Also du warst immer sozusagen so auf dem Boden geblieben. Und da ist es, was für mich interessant, so wie, also man merkt es ja jetzt schon, wie du sprichst, aber diese, warum es für dich sozusagen nie also in den Kopf gegangen ist.
Weiß nicht, ob das an meiner Person liegt, aber Michael ist ja auch nicht so. Ich glaube, so Understatement ist, glaube ich, das machen wir jetzt nicht bewusst, aber.
Aber es muss ja, also ich meine, Leute würden sich ja, wenn sie jetzt so einen Kunden haben wie Porsche, würden sie jetzt fast ausflippen, so manche. Kenne ich, die dann sowas total an die große Glocke hängen würden. Und bei euch ist es ja mehr so ein, liegt es daran, dass ihr das eher so dann als Business seht, ja, das ist cool und das ist aber nicht ganz das, wo wir eigentlich hinwollen. Deswegen ist das für uns jetzt nicht, also man, offensichtlich ist ja dein persönliches Ziel jetzt nicht, große Riesenkunden zu haben, sondern dann wärst du ja schon erfolgreich, sondern du willst ja wahrscheinlich vielleicht doch woanders noch hin.
Ja, klar, also wir sind ja noch auf dem Weg. Also wir sind jetzt hingekommen und wie ich ja schon sagte, ich glaube, jeder möchte in den fiktionalen Bereich kommen. Also so geht's mir. Und wir haben ja auch ein Projekt, das Echelon-Syndikat, was ja schon mal von der Thüringer Staatskanzlei gefördert wurde, was leider in diesem Jahr, dadurch, dass wir so viel zu tun hatten, das quasi so kurz auf Eis gelegt wurde. Aber das ist zum Beispiel was mich interessiert, dieses Storytelling, die große Leinwand, das ist das, wo es mich hinzieht und ich bin auch ein leidenschaftlicher Kinogänger und das ist mein Format. Ich meine, das ist alles, das ist Video on Demand, Netflix, Amazon Prime, alles schön, aber ich finde so einen Film, der für die große Leinwand gemacht ist, finde ich was ganz Schönes. Also ich finde diesen Kinokosmos, der hat sich auch wieder bewährt, der hat alle Kritiker überlebt und ist jetzt, glaube ich, sogar stärker als noch vor 10 Jahren wieder zurückgekommen. Und ja, und da, das ist natürlich unser Ziel und da wollen wir auch hin, also diese Geschichten. Und ich denke, dass diese Werbefilme, die wir machen, dass ich finde das auch einen super spannenden Bereich und ich bin da auch sehr dankbar dafür, dass wir mit so tollen Kunden arbeiten können und auch ja jetzt regelmäßig mit denen wirklich viel zu tun haben. Das geht ja auch immer weiter. Also wenn man da für solche Konzerne arbeitet und da gute Arbeit leistet, dann ist das schon schön, wenn man da einfach die Wertschätzung erfährt und dann auch immer wieder angefragt wird und größere Projekte machen kann und auch verschiedene Projekte und einfach das Vertrauen ausgesprochen bekommt, so wie es bei uns ist, zum Glück. Und ich sehe jeden Film, sehe ich irgendwie auch noch als Lernepisode. Also jedes Mal kann ich was lernen und ich möchte mir das beibehalten, dass ich jedes Projekt mit frischen Augen sehe und dass ich nicht in diese Maschinerie des ewig Gleichen reinfalle, was sich mal bewährt hat, okay, und jetzt kann ich das Schema F abliefern. Ich glaube, das passiert unterbewusst relativ schnell, dass man das macht und das möchte ich nicht. Deshalb suche ich mir auch, wir haben ja verschiedene Kunden, verschiedene Bereiche, verschiedene Filme, die wir auch machen, sei es jetzt mal kurzen TV oder jetzt mal einen längeren Imagefilm, so dass wir da das ist die Varianz und überall lernst du was. Bei dem einen lernst du, weil du irgendwie eine besondere Fahrt hast, dass du, worauf es da ankommt und die Wirkung von dieser Fahrt und hast du jetzt besonderes Licht oder du musst die Schauspieler besonders anleiten, weil die, weiß nicht, tanzen, eine Choreografie oder, also es gibt immer irgendwas, was man neu macht bei jedem Projekt. Und das finde ich, das muss man sich beibehalten und deshalb finde ich den Werbebereich super spannend, weil es super vielseitig ist, super abwechslungsreich und es hält einen auch im Kopf fit, weil du dich in kürzester Zeit mit einer Materie sehr, sehr intensiv auseinandersetzen muss. um dann das zu adaptieren, um in einen Film zu gießen. Und du wirst da nie dümmer durch. Also du lernst da so spannende Bereiche kennen und interessante Menschen. Und das finde ich in diesem Werbebereich auch toll. Wo es hingeht, also klar, große Leinwand ist immer das Ziel, aber ich würde die Werbung nicht aufgeben deswegen. Also ich finde, das macht mir Spaß, das ist abwechslungsreich. Einige Projekte machen mehr Freude als andere, aber nichtsdestotrotz bin ich in der privilegierten Lage, dass ich das machen kann, wovon ich früher geträumt habe. Und deshalb werde ich mich da nie beschweren und bin da dankbar über jeden Tag, den ich da in diesem Bereich arbeiten kann.
Man merkt es dir auch so an, und dass du nicht, also es gibt ja viele, die, ich will mir nicht vergleichen, aber die, was für dich, was ich auf jeden Fall bei dir immer gemerkt habe, dass du Bock hast, da zu sein, wenn wir am Set sind. Und dass du versuchst, immer das Beste rauszuholen und auch mal was zu probieren, was eventuell nicht unbedingt sofort funktioniert, sondern was dann halt vielleicht erst beim zweiten oder dritten Anlauf dann halt vielleicht funktioniert. Und diese Offenheit. Also ich habe früher auch selber mal mit gekämpft, so dieser, gerade bei Werbeproduktionen ist ja oft so, dass dann halt die Parameter, ne, das muss halt schnell gehen, manche Sachen wurden nicht besprochen, etc., etc. Man sitzt da im Set und sagt dann so, hätten wir das besser machen können. Aber man muss irgendwie aus diesem Gedanken rauskommen, eher einfach nur zu überlegen, nicht wie man es hätte besser machen können, sonst wird man so schnell frustriert und dann macht man nur noch halt, ne, Schema F, fuck it und so, sondern halt in diesen eher reinzukommen, so okay, mit den Möglichkeiten, die mir gegeben sind, was kann ich da jetzt Geiles draus machen? Und teilweise sind, wenn man sich einmal diese von wegen Schranken öffnen eigentlich neue Türen reinkommt, dann glaube ich, gibt es halt die Möglichkeit, eigentlich noch viel geilere Sachen zu machen, Sachen, die man gar nicht im Kopf hatte. Weil das ist ja sozusagen eigentlich das Besondere an Filmen machen, dass man eben immer reinkommt und immer neue Situationen hat und man kann die Schema-F-Sachen eigentlich fast nie anwenden, außer man hat halt irgendwie so viel Geld und man scheißt, das ist so eine so deutsche Filmproduktion, die dann irgendwie einfach 15.000 pro Tag, jeden Tag und dann einfach immer dasselbe machen, kann man machen, aber dann werden halt die Filme auch nicht sonderlich geil. Ja. Sondern halt sich halt immer zu sagen, okay, wie kann man das denn am geilsten machen? Und da würde ich gerne eben, wie und was bei sowas, solchen Produktionen ja oft auch passiert, ist, dass halt unterschiedliche Lösungen für solche Probleme an den Start kommen. Ne? Also gerade, du bist ja gesagt, Regisseur ist der sozusagen guter Kreativmanager ist. Und wie gehst du damit um, wenn jetzt zum Beispiel der Kameramann oder der Schauspieler oder mit einer anderen Lösung kommt, als du dir ursprünglich sozusagen gedacht hast? Und wie sozusagen dein Umgang mit wenn jetzt deine Key Creatives Lösungsvorschläge bringen?
Da bin ich erstmal dankbar. Also ich bin über jeden Vorschlag bin ich dankbar. Und ich möchte das eigentlich auch, also wenn die Zeit da ist oder wenn man auch Vertrauen hat zu den Leuten, dann ist es eigentlich das Schönste, was dir passieren kann, wenn die so motiviert sind, dass die selber mitdenken und eigene Ideen für Problemlösungen vorschlagen. Und dann, also da bin ich sehr offen für und ja, und dann diskutiert man das. Meistens ist es gut und im schlimmsten Fall kannst du ja wieder zurückfallen. Also kannst du es ja ausprobieren, wenn die Zeit da ist. Kann man ja beide Versionen auch mal durchspielen. Und da bin ich sehr offen. Und das finde ich auch gut. Also auch ich möchte auch, dass Schauspieler selber agieren. Also es ist immer schwer. Ich finde einen Raum zu schaffen für Leute, damit sie wirklich spielen können und nicht, dass man. Das ist schon schwer zu generieren. Aber wenn das passiert und der Schauspieler, der dann auch Sachen anbietet, mit denen du nicht gerechnet hast, also ich finde immer diesen Überraschungseffekt finde ich immer toll. Schönen Moment mit der Kamera eingefangen, schöne Reaction eingefangen oder eine Kadrage gefunden, die man vielleicht nicht im Kopf hatte, weil einfach das Set das jetzt hergegeben hat. Und wenn der Schauspieler irgendwie eine Bewegung macht, die du jetzt auch nicht, mit der du nicht gerechnet hast, also das finde ich dankbar und sowas finde ich eher ist ein Geschenk. Und ja, da bin ich offen. Und wenn es halt dann nicht so gut ist, dann kann man ja, wie gesagt, dann kann man es wieder seinen Plan verfolgen oder findet er irgendwie auch so eine Zwischenlösung. Vielleicht ist es ja auch. Aber da gibt es, glaube ich, also ich bin da offen für und dann muss man einfach schauen, wie das dann ausgeht, die Situation.
Was natürlich auch häufig passiert, ist, dass nicht nur schöne, gute Vorschläge kommen, sondern dass auch die Teammitglieder mal Fehler machen und dass mal was schief geht am Set. Wie ist dein Umgang, persönlicher Umgang mit Fehlern von deinen, von Leuten, die mit dir arbeiten?
Ja, gut. Ja, Fehler. Ja, ich, was meinst du jetzt für Fehler? Also irgendwie
naja, ich meine,
Kran umgeschmissen oder?
Naja, also keine Ahnung, die Vorproduktion hätte was machen sollen, was sie nicht getan hat. Haben wir was falsch geplant oder der Kameramann kriegt es nicht auf die Reihe. Keine Ahnung, das kann ja tausend sein. Also, ist ein bisschen zu, also das ist ein sehr diverses, aber ich würde gerne einfach wissen, wie du mit Fehlern, also wie du mit den, was für dich sozusagen Fehlermanagement ist.
Ja, also es gibt ja verschiedene, also in der Situation, also wenn man am Set ist, würde ich, ja, da kannst du ja da nichts dran ändern. Ja, dann ist es halt so, da musst du das Beste draus machen. Und dann werde ich das aber danach ja da mal ansprechen und sagen, ja, das hätten wir beim nächsten Mal, nehmen wir dann, weiß ich nicht, machen wir es dann anders. Also habt ihr ja selber gemerkt, das hat jetzt vielleicht zu lange gedauert, das müssen wir beim nächsten Mal anders machen. Gut, das wusste man vielleicht auch vorher nicht. Vielleicht hat man das mit bestem Wissen und Gewissen hat man das dann so gemacht, aber war dann halt doch nicht richtig. Und wenn man da keinen Probetag hatte, dann ja, musst du das Beste halt einfach draus machen. Und dann lernst du dann daraus. Und Fehler, finde ich, muss man auch immer bei sich selber suchen in erster Instanz. Wenn jemand irgendwas falsch geplant hat, sollte man sich doch mal fragen, hat man vielleicht da nicht genug mit den Leuten geredet oder Termine einbestellt, damit man das hätte vermeiden können. Ja, also Fehler machen ist menschlich, aber ich glaube, da ist auch dieser Teamgedanke ist da gefordert. Also 8 Augen sehen mehr als 2 und ja, das weiß man dann fürs nächste Mal, aber ich würde da jetzt keine Böswilligkeit vorwerfen und führt das einfach mit für die nächsten Produktion nehmen und dann einfach die Erfahrung dann einspielen lassen und sagen, ja, guck mal, beim letzten Mal haben wir das so geplant, das müssen wir jetzt ein bisschen umplanen. Mhm. Na, das hat ja nicht funktioniert. Aber ich würde da keinen jetzt hier an die Wand stellen für, also.
Das ist auch gut. Das ja. Auch. Psychologisch nicht der beste Umgang mit sowas. Fehler machen ja, also wie du schon gesagt hast, du suchst den Fehler auch bei dir selber. Wie machst du das dann, wenn du sozusagen selber entdeckst, dass du einen Fehler gemacht hast? Also sagen, was ist schiefgegangen und das lag an dir. Was sozusagen ist dann dein Handlungsablauf?
Naja, also ja klar, dann bespreche ich das natürlich. Also in erster Linie natürlich mit Michael. Aber wenn ich selber Fehler mache, gut, das ist immer schwierig ohne Beispiel. Ich finde das. Hast du da irgendein Beispiel?
Wo du einen Fehler gemacht hast. Eine ganze Liste, nein, Quatsch. Nee, tatsächlich. Also, interessiert mich ja, wenn du wirst ja vielleicht bestimmt eine Anekdote haben, wo du sagst, das war was, wo ich so richtig, richtig einen Fehler gemacht habe. Und so habe ich das dann versucht, oder so das habe ich vielleicht, hätte ich machen sollen, um den Fehler zu verringern oder zu
Also toll, 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 da glaube ich auch. Also so richtige Böcke habe ich, glaube ich, nicht geschossen. Also dass irgendwie ein Drehtag jetzt da oder dass der Film nichts geworden ist durch irgendeine Entscheidung. Also ganz viele Fehler lassen sich einfach durch gute Planung vermeiden. Also das mal ganz allgemein. Und umso besser du planst, umso weniger Theater hast du dann während der Produktion. Und auch in der Postproduktion. Angenommen, du hast jetzt einen aufwendigen VFX-Shot mit Bluescreen und dann funktioniert der nicht am Set, weil du den aber falsch geplant hast. Also das würde ich dann mitnehmen. Aber da sind wir wieder in der Situation. Wenn ich in der Situation bin, dann muss ich das Beste da rausholen. Also da hilft es nichts, dass ich jetzt da rumlamentiere und dass ich da sage, ach, wie doof ist doch alles jetzt. Sondern man muss sich da jetzt was einfallen lassen, um da jetzt zum Ergebnis zu kommen, zum bestmöglichen Ergebnis. Und da muss man dann auch kreativ werden und und da muss man sich das einfach vornehmen, beim nächsten Mal in der Vorproduktion sich mehr Zeit einzuräumen. Und wenn da keine Zeit da ist, dann muss man sich die Zeit nehmen irgendwie. Oder wenn man wenn man weiß, okay, dieses Projekt hat dieses Volumen, alles soll jetzt in einer Woche geschossen werden und man hat da noch nichts gemacht, hat noch keine Location, dann muss man im Zweifel dann dieses Projekt auch absagen, weil man es einfach nicht umsetzen kann. Mit bestem Wissen und Gewissen. Ich glaube, Vorproduktion, da kannst du sehr viele Fehler ausmerzen. Tatsächlich. Und das ist auch eine sehr, sehr, was leider nicht so gerne bezahlt wird. Das versucht mal jemand zu erzählen. Ja, ich bräuchte jetzt gerne einen Monat. Bezahlen Sie mir bitte einen Monat, damit ich mir Gedanken machen kann zur Produktion. Ja, ich will ja nur einen Film. Ja, das sind die Drehtage und ja, aber da sind wir auch in der Verantwortung, dann auch die Leute zu erziehen, dass man da einfach Zeit braucht und dass diese Zeit nicht verschenkt ist, sondern dass man damit ein besseres Ergebnis in der Regel produzieren kann und dass man auch den Stress vor Ort vermeiden kann, der dann natürlich dann auch zu Fehlern führt, im schlimmsten Fall.
Das bringt mich gleich zum nächsten Thema, nämlich du hast schon gesagt, so Vorproduktion ist extrem wichtig. Wenn man sparen muss, woran sollte man niemals bei einer Produktion sparen?
Gutem Essen. Catering.
Catering.
Ja. Das ist das. Ich verstehe das auch manchmal nicht, ne? Also, ich habe das früher mal gehasst, da hat man sich aufgeopfert für Projekte und hat da nichts für bekommen. Und dann sollte man sich das Essen noch selber. Ich finde, das ist das. Das hat einfach was mit Anstand und mit Wertschätzung zu tun. Und das ist so einfach zu generieren. Einfach mal einen Topf Chili con Carne oder Käselauch. Ich meine, das kennt jeder, der mal Studentenfilme gemacht hat. Ja, Chili con Carne und Käselauchsuppe. Aber das ist eine Wertschätzung für die Menschen, die für einen arbeiten. Auch wenn sie bezahlt werden und wenn das also ganz normal budgetierter Film ist, dann muss man da einfach das Essen, das muss gut sein. Also ich finde, das ist für die Moral wichtig. Und die Leute, die, wenn sie dann eine Stunde dann auch länger arbeiten müssen, aus welchen Gründen auch immer, und dann gibt's dann abends, dann gibt's dann nochmal, weiß nicht, einen Snack oder sowas. Das macht so vieles leichter. Ich glaube, da wird einem viel verziehen, wenn man ein gutes Catering hat.
Ja, das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Dass das viel geht. Denn wir hatten ja zusammen jetzt eine Kampagne gemacht, oder drei Spots aus einer Kampagne. Und da gab es den Moment, wo wir, ich glaube, es waren auch 10, 11, 12 Stunden oder sowas. So,
das war auf jeden Fall lange.
Es war lang. Und wir saßen so da auf dem Studio und haben wir alle ein Bier getrunken. Und dann liefst du raus aus dem Studio und Christoph, der Tonmeister, meinte, hat dich gefragt, so im Witz, so wie schaffst du es denn, dass selbst nach so einem langen Drehtag die Leute nicht sofort nach Hause abhauen, sondern eigentlich am liebsten noch ein Bier vor dem Studio trinken? Und die Frage würde ich gerne an dich weiterreichen, denn die hast du nicht beantwortet.
Naja, du hast die Antwort ja schon gegeben, es gab kaltes Bier. Ne? Ja, das, ich glaube, das gehört sich aber so. Und das mag ich auch so an der Branche, an den Leuten, dass letztendlich leben die auch jeder ihren Traum. Also ich kenne wenige, die das nicht aus totaler Hingabe machen, das, was wir machen. Also ist gewerkschaftlich nicht sehr viel unterstützt. Es gibt da keine großen Regeln, wie es in anderen Bereichen welche gibt. Und die Leute, die hochintelligente Leute, die meistens eine spannende Geschichte selber zu erzählen haben, die sich dann in diesem Bereich arbeiten, ob als Kameraassistent, Kameramann, Beleuchter, und ich glaube, die sind da wirklich gerne. Und wenn du denen das Gefühl gibst, dass die einen Teil dazu beitragen, zu diesem Film, dass die nicht irgendeine Nummer sind, sondern dass die wirklich, dass die wichtig sind für das Projekt, ich glaube, dann machen die sehr viel möglich und dann sind die auch stolz auf das, was die geschafft haben. Und dann unterhält man sich da nochmal und klönt dann über andere Projekte und wie es dann so ist. Und ja, das finde ich schön. Ich finde die, also so sollte das sein. Also es muss immer ein Drehschlussbier geben. Und ja, ich glaube, das ist diese Wertschätzung, dass die dann noch da bleiben und dass die da auch gerne da bleiben. Und dass die auch, ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit Hierarchien, dass man da nicht so direkt drauf, pass auf, das ist dein Arbeitsbereich, mach nur das und nichts anderes und denk nicht über den Tellerrand. Ich glaube, dieses Gefühl wollen wir vermitteln, wenn wir am, am Set sind, dass jeder da einen großen Beitrag hat zu dem Film. Und ja, und wenn sie dann am Ende noch ein Bier trinken, also freue ich mich auch. Man hat da viel gemacht, man hat viel geleistet und da hat man sich das auf jeden Fall verdient.
Du bist ja, wie gesagt, hast ja selbst gesagt, du bist, bezeichnet sich als Filmemacher, weil du Regisseur und Produzent gleichzeitig bist, was im Prinzip ja auch mal so ist. Filmemacher machen ja meistens immer dann die kompletten Filme. Wenn ich jetzt nur von deiner Produzentensicht, wir haben ja schon ein paar Prioritäten sozusagen besprochen, ne? Catering ist mir mega wichtig, irgendwie diese Atmosphäre zu schaffen, dass die Leute sich wichtig fühlen, was sie auch sind. Darüber hinaus, was sozusagen, was kommt als nächstes dann als Priorität für dich als Produzent? Was sagst du, ist sowas, was wie, ist dir was wichtig ist, wenn du produzierst?
Naja, gut, dann natürlich das Budget, das muss stimmen. Ne? Also ich will jedem gut bezahlen können und dass halt keiner das Gefühl haben, dass er da irgendwie unter Wert jetzt eingesetzt wird. Also das ist mir natürlich wichtig, das muss natürlich auch ökonomisch und wirtschaftlich, muss das alles hier Hand und Fuß haben. Ja, und dass man sich da nicht, also diese so 10-12 Stunden Tage sind ein paar, ja gut, da haben wir jetzt zweimal gemacht, das kommt dann schon mal vor, aber das sollte eigentlich nicht die Regel sein. Mhm. Und da muss man einfach auch gucken beim nächsten Mal, dass man das auf jeden Fall anders geregelt kriegt, dass man da keine Überstunden macht. Und das, ja, also das muss einfach passen. Also dieses Gesamtpaket muss passen. Also ich möchte da ein gutes Projekt abliefern, aber nicht unter jeder Prämisse. Also es muss auch gut vergütet sein und da soll keiner umsonst arbeiten. Das ist mir, als Produzent ist mir das wichtig, ja.
Du produzierst ja dein Spielfilmprojekt auch selbst, oder?
Ja, gut, das weiß man noch nicht. Ne? Also,
das weißt du noch nicht, aber aktuell machst du es im Prinzip.
Ja.
Aktuell produzierst du. Und du hast ja schon mit ein paar richtig namhaften Leuten schon zusammengearbeitet.
Ja.
Kannst du erzählen, wer das war?
Ja, also ich hatte ja eine Spielfilmidee, die hatte ich schon, die ist so in mir gewachsen und irgendwann habe ich die mal zu Papier gebracht und das Treatment eingereicht bei der Thüringer Staatskanzlei, habe dafür eine Förderung bekommen, weil ich wusste, dass ich einen Drehbuchautor zur Unterstützung brauchte und ich habe da so einen visuellen Ansatz, den ich ganz gerne visualisiert haben wollte und ja, dann brauchte ich einen Drehbuchautor und einen Concept Artist und ich hatte vorher noch nie mit Concept Artisten gearbeitet und ja, habe dann einfach mal im Internet geguckt und das ist ja unglaublich, was diese Leute da für Welten schaffen können. Also das finde ich super beeindruckend. Und da habe ich tatsächlich Peter Popkin für gewinnen können. Und Peter Popkin ist ein Concept Artist, der ganz viele große Filme schon unterstützt hat. Also Mission Impossible, der viele Marvel-Filme gemacht hat, Age of Ultron, Thor hat er gemacht, aktuell hat er Blade Runner, den aktuellen Blade Runner hat er auch die Concepts gemacht, hat für Hugo Cabret hat seine Abteilung, also Production Design, hat den Oscar ja gewonnen und ja, so zu der Zeit hatte er gerade an dem Harry Potter, an dem Spin-Off hier Fantastic Beasts and Where to Find Them gearbeitet. Und ich habe den dann einfach angerufen und habe dem von meiner Geschichte erzählt und wir hatten sofort eine Verbindung. Wir haben, glaube ich, eine halbe Stunde über das Projekt gesprochen und 3,5 Stunden so über Gott und die Welt und das hat einfach super funktioniert. Und ich fand es so erfrischend, mit jemandem zu arbeiten, der wirklich, also wo man einfach sagen kann, das ist ein kompletter Profi. Also und wie der redet, wie der mit einer Sache umgeht, wie der mit Ideen umgeht. Und also ein tiefenentspannter Mensch, der aber sehr viel Ahnung hat von dem, was er macht und auch darüber hinaus von dem Medium Film sehr viel. Ich meine, er hat mit den Großen zusammengearbeitet. Ja, Ridley Scott hat er zusammengearbeitet, Denis Villeneuve, ja, ich weiß gar nicht, Martin Scorsese, also der kennt die alle. Ja, und das fand ich schon beeindruckend. Bei Blade Runner hat ja Kamera Roger Deakins gemacht und hat dann auch mit dem gearbeitet. Und also das ist einfach ein Erfahrungsschatz, die diese Person hat, durch die ganzen Projekte, die er gemacht hat, die super wertvoll für mich war in dem Moment. Weil er hat mir auch immer so ein bisschen die Angst genommen und hat dann gesagt, wie es andere gemacht haben, die dann auch unsicher waren in ihren Entscheidungen und dass es ein ganz normaler Prozess ist, unsicher zu sein und nicht zu wissen, was ist das Richtige oder, sondern das entwickelt sich. Und er hat natürlich auch die Ideen, die ich hatte, hat er als erstes visualisiert. Also er hat quasi meine Gedanken aus meinem Kopf auf Papier gebracht und hat die ersten Concept Arts gemacht. Und ach, das war einfach unglaublich. Also die Bilder, die zu sehen, und wir haben die jetzt auch in Großformat ausgedruckt, auch um die Sachen vorzustellen, wenn wir den Film dann pitchen. Und das sieht, also ich freue mich da jedes Mal. Ich habe die jetzt auch aufgehangen bei uns im Büro. Und ja, das ist einfach schon eine cineastische Welt. Und es war einfach sehr, sehr schön, mit jemandem zu reden und zu arbeiten, der wirklich, wirklich Ahnung hat, der das oft bewiesen hat und der einem auch weiterhelfen konnte. Ja, und das andere war Martin Dolisch, das war der Drehbuchautor, der mich da unterstützt hat und mit dem ich dann hier in der Baumwollspinnerei haben wir uns dann eine Woche eingesperrt und haben dann die Idee ausgearbeitet und dann auch zusammen das Bildertreatment geschrieben. Und es war einfach eine tolle Zeit und die wünsche ich mir wieder, dass ich da wirklich mit Leuten zusammenarbeiten kann, die andere Blickwinkel, andere Erfahrungen haben und mit dem dieses Projekt zu verwirklichen. Ja, und da freue ich mich drauf. Ja. Und ich hoffe, dass ich die Leute wieder dafür gewinnen kann und dass ich darüber hinaus noch ganz viele weitere interessante Leute kennenlernen darf.
Na, ich bin auch auf jeden Fall sehr gespannt auf den Film. Ich habe ja schon ein paar Concept Arts sehen dürfen und das sieht ziemlich anders aus, als was man sonst so erwarten würde jetzt. Also, was man so aus dem deutschsprachigen Raum sozusagen kennt.
Ja, toi, toi, toi.
Toi, toi, toi. Eine letzte Frage, bevor wir hier zum Abschluss finden. Wenn du nur einen einzigen Ratschlag an jemanden geben könntest, der in einer ähnlichen Situation ist wie du, was wäre es?
Sei beharrlich. Ja, ich glaube, das hat mir schon mal Beharrlichkeit. Und wenn man an Sachen glaubt, dann muss man so ein bisschen selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, also man muss da sehr lange Atem haben, aber es wird sich auszahlen. Später für einen Berufsweg, für eine Vision, für alles Mögliche. Aber ich glaube, besonders in unserem Bereich ist das ganz wichtig, dass man da beharrlich bleibt und immer am Ball.
Dann bleiben wir auch am Ball und danke, Benedikt, dass du hier warst.
Axel, herzlichen Dank.
Und ja, bis zum nächsten Mal.
Nächsten Mal. Ciao.
Ciao.